darf ganz herzlich danken für die Einladung, nach hier zu kommen, um hier mein Zeugnis zu geben für Medjugorje, dem ich das, was ich heute bin und hier sitze, alles der Mutter Gottes verdanke. Ohne sie wäre ich nicht hier und wäre ich nichts. Deswegen möchte ich auch diesen Vortrag beginnen mit einem Gebet. Und ich lade Sie ein, dass wir beten gemeinsam, das Gebet, was Sie sicher auch alle kennen. Unter deinen Schutz und Schirm fliehen wir, heilige Gottesgebärerin. Verschmähe nicht unser Gebet in unseren Nöten, sondern erlöse uns jederzeit von allen Gefahren. O du glorwürdige und gebenedeite Jungfrau, unsere Frau, unsere Mittlerin, unsere Fürsprecherin, versöhne uns mit deinem Sohne, empfehle uns deinem Sohne, stelle uns vor deinem Sohne. O meine Gebieterin, o meine Mutter, dir bringe ich mich ganz dar, und um dir meine Hingabe zu bezeigen, weihe ich dir jetzt meine Augen, meine Ohren, meinen Mund, mein Herz, mich selber ganz und gar. Weil ich also dir gehöre, o gute Mutter, bewahre mich, beschütze mich als dein Gut und Eigentum. Amen. Die Fürsprache unserer himmlischen Mutter Maria, der Königin des Friedens von Medjugorje, auf die Fürsprache unserer heiligen Schutzengel und Namenspatrone aller Engel und Heiligen, komme die Fülle göttlichen Segens herab auf euch, auf uns alle, die wir hier versammelt sind. Er bewahre uns in seinem Frieden. Er bewahre uns vor allen Angriffen des bösen Feindes. Er befreie uns aus allen Fesseln des Bösen. Er schenke uns seinen Frieden und mache uns selbst zu Werkzeugen und Boten seiner Wahrheit und seines Friedens und seiner Liebe. Das gewähre euch und dazu segne und sende euch, der dreieinige Gott, der Vater, der Sohn und der Heilige Geist. Amen. Gelobt sei Jesus Christus und Maria in Ewigkeit. Amen. Ja, danke noch einmal, dass ich hier sein darf. Danke, dass Sie mich eingeladen haben und mir die Möglichkeit geben. Ich danke immer auch zu Beginn, das haben wir mit dem Gebet gerade getan, der Gottesmutter. Aber ich muss genauso meinen Eltern danken, die mich in diesem Glauben erzogen haben. Und in diesem Glauben hineingeführt haben. Ich bin ein Kind des Emslandes, 1942 in Aschendorf, heute Papenburg, fast an der Nordsee geboren, 8 Kilometer neben Hede, für die Leute, die das kennen. Und meine Eltern, mein Vater und meine Mutter, waren bei den Erscheinungen der Gottesmutter 1937 bis 40 in Hede. Ja, man möchte fast sagen, hautnah dabei. Sie wurden von dem Pfarrer damals gebeten, die vom Pfarrer gestellten Fragen an die 4 Sehermädchen, die dann getrennt wurden, damit allen 4 die gleichen Fragen gestellt wurden, mit diese Fragen zu stellen. Und seitdem ist meine Mutter eine große Kämpferin für die Gottesmutter, für Hede geworden. Mein Vater ist schon 1952 gestorben, an den kann ich mich auch kaum mehr erinnern, aber er war in der gleichen Spiritualität und Tiefe des Glaubens und der Verbundenheit der Gottesmutter wie meine Mutter. Und wie wir dann in den Süden gegangen sind, durch meine Schwester nach Freiburg kamen und dort habe ich dann auch mein Abitur gemacht und bin dann von dort aus 1967 zum Pater Pio gefahren, auch mit meiner Schwester schon zusammen. Und das war für mich ein einschneidendes und tiefes Erlebnis, Pater Pio am Altar sehen zu können. Wir hatten die große Gunst oder Gnade des Konzils, denn bis zum Konzil war es ja klar, dass der Priester immer zum Tabernakel vom Volk weggewendet die Heilige Messe feierte. Für Pater Pio war das ein großer Schmerz und ein großes Opfer, sich so versus populum, also zum Volk zugewendet, die Messe zu feiern und sich in seiner Armseligkeit und seiner Ausgeliefertsein an diesen Gott der Liebe, dem er dienen durfte, in der Weise, dass er dieses Messopfer feierte, was oft 3 Stunden und länger dauerte, weil er über die einzelnen Passagen der Heiligen Messe gar nicht hinwegkam. Die Opferung ging noch relativ leicht, aber dann bei der Wandlung und wurde es immer schwerer bis zur Kommunion hin. Und das war also wirklich ein Erlebnis, diese Heilige Messe mitzufeiern und auch eine tiefe Gnade für mich, sodass ich dann mein Studium der Politologie und der Geschichte bald abgelegt habe und mich dann nur noch der Theologie zugewendet habe und 69 dann eben die Möglichkeit hatte, nach Regensburg zu wechseln von Freiburg, um dort den Professor Josef Ratzinger zu hören und dann bei ihm auch das Examen zu machen. 1973 wurde ich dann vom Bischof Graber in Regensburg geweiht und einem marianischen Bischof, das wissen Sie. Ja, und dann war es wieder meine Mutter, wie ich dann in den Orden der Augustiner Chorherrenbrüder vom gemeinsamen Leben eingetreten bin. 1976, 77 kam ich nach Mariabronnen und 1984 hörte meine Mutter, 84 Jahre alt, dass in Medjugorje es Marienerscheinungen gäbe. Dann hat sie meinem Bruder, der Arzt war, gesagt, da muss ich hin, das muss ich sehen, das will ich sehen, was da los ist. Dass, wenn das echt ist, dann müssen wir da hin. Und dann hat sie sich mit 84 Jahren auf den Weg gemacht und ist mit der Frau Küß von Nordhorn, ich weiß nicht, ob sie jemand von Ihnen kennt, nach Medjugorje gefahren. Und sie kam von Medjugorje zurück 1984 und hat unsere ganze Familie heiß gemacht, vor allen Dingen die Kinder meines Bruders, und die eben damals alle Gymnasiasten waren. Und 1985 fragten mich dann meine Nichten und Neffen, ob ich sie nicht begleiten würde nach Medjugorje. Und so kam ich 1985 zum ersten Mal nach Medjugorje und bin seitdem fast jedes Jahr wenigstens einmal oder auch öfters dort. Und kann nur sagen, danke, liebe Gospa, was du da für uns tust, getan hast und auch weiterhin tun wirst für das Heil der Menschen, für das Heil Europas. Denn wir leben ja in einem Land, in einer Kirche in Deutschland, ich glaube, das muss man einfach so sagen, Entschuldigung, wenn ich es so sage, wo, wie es mancher schon gesagt hat, die Gottesmutter anscheinend keine Landeerlaubnis hat und sie eben dann auf andere Länder ausweichen muss und das auch tut. Und wir dankbar sind, dass wir jetzt so langsam aber auch Fuß fassen können mit den Gnadengaben, die die Gottesmutter eben uns schenken will. Ich habe mir gestern dieses Heftchen gekauft von den Botschaften von Marienfried. Da steht hinten drauf ein wunderbarer Satz, den sie hier gesprochen hat. Ich bin die große Gnadenvermittlerin. Der Vater will, dass die Welt diese Stellung seiner Dienerin anerkennt. Und das ist so. Der Vater will, dass diese Stellung Mariens, die Mittlerin aller Gnaden, die Miterlöserin und die Fürsprecherin, das sind die 3 Titel, die sie für das Dogma fordert in Amsterdam, das ist der Wille des Vaters, dass der Vater uns, dieser Welt, durch Maria diese Gnaden schenkt. Und deswegen sagt sie meines Erachtens auch in Marienfried, ich bin die 3-mal wunderbare Mutter Gottes. Mittlerin, Fürsprecherin, Miterlöserin, haben wir alles. Wir müssen es nur annehmen. Also das vorweg als kleine Einführung. Dann möchte ich hinweisen auf möchte ich eingehen auf Medjugorje selbst. Medjugorje ist ein Ort zwischen den Bergen, Sie wissen diese Übersetzung, ein Ort, den früher, ich glaube, in Mitteleuropa nie jemand gekannt hat, aber der mit einem Schlag 1981 weltberühmt geworden ist. Und dieses Jahr 1981 war ja nicht ein einfaches Jahr, sondern es war ein wirklich Schicksalsjahr des letzten Jahrhunderts. Ich denke, Sie erinnern sich an die drei großen Ereignisse, die 1981 geschehen sind. Am 13. Mai 1981 das Attentat auf Papst Johannes Paul II., wo sich die Hölle mit dem Kommunismus nochmal aufgebäumt hat, um diesen ihren Gegenpol, Papst Johannes Paul II., von dem Maria in Medjugorje und im blauen Buch vom Don Gobbi sagt, das ist mein Papst, diesen Papst habe ich euch vom Vater im Himmel erbeten und ihr kriegt ihn durch meine Fürbitte, Fürsprecherin, Mittlerin und Miterlöserin. Ja? Wieder die drei. Also wir kriegen diesen Papst durch sie. Aber diesen Papst durch sie, der kommt, muss auch das Schicksal wohl erleiden, was der Welt als Ganzer, der Kirche als Ganzer und damit auch uns in irgendeiner Weise bevorsteht. Denn das ist ja überall wohl deutlich und klar gesagt, dass der Sieg des unbefleckten Herzens Mariens kommt am Ende, aber durch den Hindurchgang bis zu der Erniedrigung, die eben auch ein Papst Johannes Paul II. Durch die Kugeln von Ali Aksha, den er dann auch bekehrt hat, der ist ja heute katholisch und hat sich bekehrt, den er dann eben auch diese Fast-Tötung und Erniedrigung, vollkommene Tötung und Erniedrigung durchlebt hat, durch, das hat er selbst gesagt, im Jahrestag, am 13. Mai 1982, die Hand der Gottesmutter hat die Kugel so durch meinen Körper geführt, dass sie kein lebenswichtiges Organ verletzt hat, sondern nur sicherlich große Schmerzen und Leid verfügt hat, aber eben ihm tödlich nichts handhaben konnte. Das zweite Geschehen war dann, das wissen wir, deswegen sind wir auch alle heute hier, der 24. Juni, muss man auch nochmal deutlich sagen, nicht der 25., sondern der 24. Juni 1981, die erste Erscheinung am Fest des heiligen Johannes des Täufers in Medjugorje und damit die Eröffnung der Antwort sozusagen, der Hingabe des Papstes als Diener Mariens und auf diese Hingabe des Papstes in den Dienst Mariens öffnet der Himmel seine Schleusen, darf Maria ihre Gnaden in Medjugorje austeilen. Und sie sucht Medjugorje sehr wohl und sehr gut aus als einen Ort zwischen den Kulturen und zwischen den Religionen. Sie wissen, dass dort in diesem Land Bosnien-Herzegowina, was eigentlich keiner will, die Kroaten wollen nach Kroatien, die Serben wollen nach Serbien, und dann bleiben die 1,234 Millionen Menschen übrig, die Moslems. Das sind entweder die Bekehrten, zum Muslim bekehrten Kroaten oder zum Muslim bekehrten Serben, die Bosniaken, wie wir sie auch nennen, die dann einen eigenen Staat bilden müssten, wenn Kroatien sich auf dieses Gebiet, wo die Kroaten leben, in Bosnien-Herzegowina und die Serben, nach Serbien orientieren würden, wo die Serben wurden, würden die alleine übrig bleiben. Aber diesen Staat will natürlich keiner, weil das eine Zelle des Terrors wäre mitten in Europa. Ist ja ganz klar. Und deswegen können wir danken, dass in Dayton-Abkommen in Amerika damals dieses staatliche Gebilde errichtet worden ist, nach dem Vorbild der Schweiz. Drei Kantone, einen serbischen, einen kroatischen und einen muslimischen. Aber der Staat funktioniert überhaupt nicht. Ich weiß nicht, wie weit Sie mit Leuten dort gesprochen haben. Es funktioniert vorne und hinten nicht. Und wenn Europa sich zurückzieht, Westeuropa sich zurückzieht aus diesem Land, dann sprechen da übermorgen wieder die Waffen. Das ist gar keine Frage. Aber das ist auch eine Gnade Gottes, Gnade, die Maria erbittet für dieses Volk, dem sie dort erscheint. Und aus diesem Völkergemisch sie eben wirklich eine Triumphkarte ihres Friedens machen will, ihres unbefleckten Herzens, dass sie den Menschen dort, aber uns hier genauso anbietet, als den Hort, den Ort der Sicherheit des Friedens in uns selbst. Wer sich der Gottesmutter weiht, wird durch diese Zeit hindurchgehen, das sagt sie immer wieder. Und das ist das Markenzeichen für die Rettung jedes einzelnen Menschen in dieser Welt. Wie diese Rettung aussieht, natürlich letztendlich, dass wir alle im Himmel unseren Platz haben, den Gott uns zugedacht hat. Aber das wird so sein, dass die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens eben dieser Garant sein wird für dieses Heil. Nicht irgendwelche Politik, nicht irgendwelche anderen Sachen, Geschichten, sondern der Kampf zwischen Gut und Böse, zwischen Himmel und Hölle, ist ja ein Kampf vor allen Dingen zwischen, Sie wissen es aus dem ersten Buch Genesis und aus dem letzten Buch der Bibel, also vom Anfang und vom Schluss her, die Frau mit ihrem Kind wird dem Drachen den Schädel zertreten, sagt Genesis 3, als Vorausevangelium am Anfang nach dem Sündenfall. Und in Apokalypse 13 steht, dass Gott der Frau mit ihren Kindern einen Zufluchtsort in der Wüste schenken wird, wo sie eben ihr göttliches Leben, ihr Leben mit Gott, mit ihrer Mutter Maria, als Kinder, Mägde, Töchter, Kinder, Söhne Gottes leben können. Das sind die Zusicherungen, die wir haben. Und wissen wir natürlich auch, wo der Kampf stattfindet. Der Kampf findet statt, sicher auch in den Menschenherzen, die sich als Mitarbeiter des Guten wie des Bösen zur Verfügung stellen. Das ist klar. Die Gottesmutter sagt uns in Medjugorje auch ganz klar, ohne euch kann ich nichts tun. Wenn ihr nicht euch bekehrt und betet und umkehrt, dann kann ich es auch nicht. Dasselbe war in Heroldsbach, wo die Gottesmutter den Kindern gezeigt hat, 1950, Deutschland im Chaos, total zerstört, alles kaputt, die russischen Truppen, alles platt gemacht in Deutschland. Dann haben sie zur Mutter Gottes geschrien, haben gesagt, Mutter Gottes, das darf doch nicht passieren, du musst das uns helfen, dass das nicht passiert. Da sagt sie, ich kann euch nicht helfen, aber ihr könnt es verhindern. Wenn ihr euch bekehrt, Buße tut, dann wird es nicht geschehen. Es liegt an euch und nicht an uns, nicht an mir, sagt die Mutter Gottes. Sie ruft uns auf, das zu tun, und in dem Maße, in dem wir es tun, werden wir eben Mitarbeiter Mariens und damit an ihrer Hand den Sieg des Guten, des Friedens, der Liebe eben voranschreiten. Dieses Datum, 24. Juni, also ich möchte erst noch das dritte Datum sagen von 81, das war ja dann am 13. Dezember 81, erinnern Sie sich vielleicht auch noch, dass damals eben das Kriegsrecht ausgerufen wurde in Polen und in Polen damit Einmarsch der Russen verhindert wurde und Maria eben mit ihrem Papst Johannes Paul II. Den Sieg auch über den Kommunismus, wenn Sie so wollen, eben herbeigeführt hat. Denn der kommunistische Arbeiter- und Bauernstand, der eben aufgerufen wurde zur Revolution gegen die Hochgestellten oder gegen die Fürsten und gegen die Machthaber in der Welt oder im Land, die genau sind ja aufgestanden als Arbeiter Danzig, die Leninwerft Lechtel war Leser, der eben diesen angeführt hat und eben mit Częstochowa im Rücken eben hier wirklich den Sieg über den Kommunismus errungen hat und damit in diesem Schicksalsjahr eben die Weichen neu gestellt wurden für den Sieg, den die Gottesmutter eingeleitet hat und herbeiführen wird und herbeibringen wird. Gar keine Frage. Schauen wir auf den 24. Juni 81. Es ist der Vorläufer, der letzte Prophet des Alten Bundes und der Vorläufer Jesu im Neuen Bund, Johannes der Täufer, das Fest. Er ist Elia. Erinnern Sie sich daran? Matthäus Evangelium, Sie können das nachgucken, ich will es jetzt nicht zitieren, ich sage es nur die Stelle. 17,9 bis 13, da fragen die Jünger Jesu, ist Elia schon gekommen oder wer ist Elia? Und dann sagt Jesus, warum steht in der Schrift, dass Elia kommen muss? Das ist die Ankündigung, dass der Prophet Elias kommen wird. Es steht im letzten Buch des Alten Testamentes, im Buch des kleinen Propheten Maleachi 3,23-24, dass eben der Prophet Elia für die Endzeit bereitsteht und kommt. Und auf diese Stelle beziehen sich die Jünger in der Frage Jesu, ist Elia schon gekommen oder was soll das bedeuten? Und dann sagt Jesus im Hinblick auf Johannes der Täufer, er ist schon gekommen. Elia ist gekommen, um dem Messias den Weg zu bereiten. Ja? Und an diesem Festtag des Johannes erscheint die Mutter Gottes in Medjugorje, in der Herzegowina, raten Sie mal, welchen Landespatron die haben, den Propheten Elias. Ja? Und in diesem Land erscheint die Mutter Gottes, um dass sie als Elia kommt, um dem wiederkommenden Herrn, wie Johannes, dem ersten Mal kommenden, Maria jetzt, dem wiederkommenden Herrn, den Weg zu bereiten in unsere Welt. Und das tut sie in Medjugorje. Sie bereitet ihm den Weg, indem sie uns dorthin ruft, zur Bekehrung aufruft und wir eben, wenn wir Ohren haben zu hören, dann hören wir, was sie uns zu sagen hat und was wir tun sollen, dann wird das eben geschehen, dass Maria als die im Geiste des Elia kommt, den Weg der Wiederkunft ihres Sohnes bereitet, so wie Johannes und Maria selbst natürlich auch dem ersten Kommen Jesu in die Welt den Weg bereitet hat. Davon bin ich fest überzeugt, dass das ganz klar ist, dass das hiermit angezeigt ist in Medjugorje. Dann können wir einen Sprung machen von Medjugorje aus vom 24. Juni 81 zum 26. Juni 91. Am 26. Juni 81 war die Botschaft, die Hauptbotschaft eigentlich, kann man sagen, von Medjugorje überhaupt am dritten Tag an Maria Pavlovic Linetti, als die Erscheinungen am Erscheinungsberg zu Ende waren und die Seher wieder runtergingen und dann Maria Pavlovic, wenn man links auf der linken Seite gegenüber der zweiten Station vom freudenreichen Rosenkranz ist es ungefähr dieses dunkle Kreuz, vor dem Maria stand und weinend, Tränen überströmend, der Maria Pavlovic die Botschaft brachte, Friede, 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 macht endlich Friede mit Gott, damit der Friede unter den Menschen sein kann. Das ist die Botschaft, in der sie sagt, warum sie kommt, wozu sie kommt und auch in wessen Auftrag sie kommt und was sie wenn wir sie als unsere Mutter akzeptieren und annehmen, sie auch von uns erwartet. Und diesen Frieden zu dienen, diesen Frieden zu machen, indem wir auf sie hören, indem wir uns wirklich mit ihr verbinden und sie als unsere Mutter annehmen. Ich wiederhole die Stelle, was die Mutter Gottes hier in Marienfried gesagt hat. Ich bin die große Gnadenvermittlerin. Der Vater will, dass die Welt diese Stellung seiner Dienerin anerkennt. Das verlangt sie, der Vater von der Welt, aber das verlangt er natürlich noch viel mehr von der Leitung, von der Kirche und von jedem Einzelnen, ja, von uns allen. Und deswegen müssen wir beten, dass Maria diese Stellung bekommt. Und wenn sie diese Stellung bekommt, dann erfüllt sich auch Amsterdam. Was sagt sie in Amsterdam? Wenn die Kirche mir dieses Dogma schenkt, dass ich die Gnadenvermittlerin, die Miterlöserin und die Fürsprecherin bin, wenn die Kirche mir dieses Dogma schenkt, kann ich der Welt den Frieden schenken. Da haben wir es. Genau das ist es. Also das ist Amsterdam oder Medjugorje oder Heroldsbach oder Marienfried, es ist alles immer mehr oder weniger völlig gleich. Sie kommt nur, um uns den Weg zu ihrem Sohn zu bereiten, dass wir ihn gehen und dass wir mit ihr wirklich an ihrer Mutterhand diesen Weg nicht verlieren. Weil es ist die Stellung, die Gott ihr gibt in der Gegenübersetzung des Drachen, des Teufels dieser Welt, ja, der diese Welt in seinen Händen hält und um dessen Willen ja auch die Welt verflucht ist. Adam und deinetwillen ist der Erdboden verflucht. Und wir leben in dieser gottfernen Welt und wir müssen uns in dieser gottfernen Welt tagtäglich mit diesen Gegebenheiten auseinandersetzen und mit diesen Gegebenheiten kämpfen. Und wenn wir heute hören, dass, ich weiß nicht, wie es in eurer Diözese ist, aber bei uns ist es so, dass man Hölle nicht mehr aussprechen darf in einer Predigt, das ist verboten, Teufel gibt es sowieso nicht mehr. Da haben wir schon die andere Kirche, die da wirklich im Gange ist, ja, die von der die Mutter Gottes im blauen Buch, Don Gobbi, seitenweise spricht. Und wenn Sie sich darüber informieren wollen, über diesen Zustand der Kirche, den Don Gobbi da erfährt von der Mutter Gottes, holen Sie sich das blaue Buch und lesen Sie es. Dann haben Sie wirklich ganz klipp und klar die Analyse für unsere Zeit, für die Situation in der Kirche, in der wir jetzt stehen. Der Sieg Mariens, der Triumph Mariens kommt, gar keine Frage. Aber er kommt wie der Sieg Jesu durch das Grab hindurch, wenn Satan meint, er hat Gott besiegt, von dem er heute noch überzeugt ist, er hat Gott besiegt. Das ist seine Wahrheit, das ist seine, mit der er lebt. Und er hat Gott besiegt und er ist der Herr der Welt und er kann mit uns und der Welt machen, was er will. Und er will sie natürlich nur ins Verderben führen, das ist ja klar. Weil er genau weiß, dass er nicht mehr umkehren kann, aber wir können noch umkehren. Und deswegen beneidet er uns und sucht, alles hinabzustürzen in die Hölle, in den Tod, in den ewigen Tod, was er nur erwischen kann und wie er es nur erwischen kann. Jeden Einzelnen von uns. Er ist hinter jedem her, Petrusbrief, er geht umher wie ein brüllender Löwe, suchend, wen er verschlingen kann, ja. Das sind wir alle. In diesem Kampf stehen wir alle Tag für Tag. Aber wir können uns diesem Kampf stellen und widmen durch die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens. Dann haben wir ihre Fürsprechkraft, ihre Miterlöserschaft und ihre Fürbitte. Dann kann uns nichts passieren. Die Weihe an das unbefleckte Herz Mariens ist überlebensnotwendig, würde ich sagen, für jeden, der in diese kommenden Zeit das Heil, den Triumph Mariens erleben möchte. Aber gehen wir jetzt wieder zurück nach Medjugorje. Die Hauptbotschaft habe ich Ihnen gesagt, Friede, 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 macht endlich Friede mit Gott, damit der Friede auch unter den Menschen sein kann. Sondern haben sich halt im Laufe der Zeit in Medjugorje die fünf Hauptbotschaften herauskristallisiert, die sie uns im Grunde immer wieder gibt. Pater Jozo Cofko nannte sie und nennt sie vielleicht auch heute noch so. Er lebt in Zagreb, das wissen Sie wahrscheinlich nicht, und bildet dort die jungen Franziskaner aus. Also die haben einen wunderbaren Lehrer jetzt, es ist wunderbar. Er macht das großartig und es ist sehr schön. Die Mutter Gottes tut nichts als fügen mit Gott zusammen und es wird alles gut. Wir brauchen uns nur dieser Fügung Mariens unterstellen. Auch er tut dort seinen Dienst für die Mutter Gottes an den jungen Theologen heute eben in Zagreb. Also, er sagt, das sind die fünf Kieselsteine in unserer Steinschleuder, mit der wir unserem Widersacher, unserem Todfeind, dem Satan, dem Verderber des Menschengeschlechtes von Anfang an Paroli bieten können, mit dem wir ihn besiegen können. Sie kennen alle diese fünf Steine, denke ich. Sie haben das ja immer wieder auch bekommen. Aber ich möchte doch noch mal ein bisschen darauf eingehen, diese fünf Steine. Denn diese fünf Steine, das sind meines Erachtens wirklich die Schule Mariens, in die sie uns in Medjugorje hineinführen will. Und wir tun gut daran, uns in diese Schule hineinführen zu lassen, weil sie kennt den Weg unseres Heiles besser als wir selbst. Besser als wir selbst. Sie ist unsere gute Mutter. Und sie hat nichts anderes im Sinn, als uns diesen Weg zu führen. Viele von Ihnen, oder die meisten von Ihnen sind Mütter oder auch schon Großmütter und wissen, was das bedeutet, wenn eine Mutter sich kämpfend für ihre Kinder einsetzt. Da kämpft sie wie ein Löwe und das tut die Mutter Gottes für jeden von uns auch. Da können Sie ganz sicher sein. Also, wir tun gut daran, sie zu erwählen als unsere Mutter in der Weihe und dann eben auf sie zu hören und so gut wie wir es können, halt mit unseren Gebrechlichkeiten, Schwächen, Fehlern, Sünden, was wir alle mit uns herumschleppen, diesen Weg zu gehen. Das erste ist die tägliche Umkehr. Die brauchen wir alle. Jeden Tag neu müssen wir beginnen mit der Umkehr der Welt abgewandt, Gott zugewandt. Das ist es, was sie von uns will, dass wir eben dahin gelangen, dass all unser Denken, Reden und Tun in dieses persönliche Gegenüber mit Gott geschieht. So wie es bei ihr war. Und so wie es bei jeder Mutter mit ihren Kindern ist. Sie versuchen sich in ihre Kinder hineinzufühlen, sie versuchen von den Augen abzulesen, von allen Regungen zu spüren, was brauchst du jetzt oder was brauche ich jetzt, was muss ich jetzt tun, was muss ich da tun, was kann ich da tun, wie kann ich helfen, wie kann ich was machen. Ja? So wie sie eben als gute Mutter, guter Vater genauso eben für ihre Kinder da sind, so ist Maria für uns da. Aber sie kann nur für uns da sein, wenn eben wir sie auch entsprechend einladen, dass sie unsere Mutter ist. Ich erinnere Sie an das Wort, ich kann ohne euch nichts tun. Ich kann ohne euch nichts tun. Und deswegen ist es unsere Hauptaufgabe, Tag für Tag, Stunde für Stunde, Minute für Minute, wenn Sie wollen, oder sogar Sekunde für Sekunde, wenn Sie wollen, zu fragen, was ich jetzt tun will, kann ich das mit Maria tun oder nicht? Das ist zum Beispiel eine Frage, die man sich wirklich anlernen muss, meines Erachtens, und auch anlernen kann. Natürlich muss ich nicht beim Zähneputzen fragen, kann ich jetzt mit Maria mehr die Zähne putzen, obwohl sie das auch gerne hätte, wenn sie das, wir es mit ihr tun. Aber Sie wissen, was ich meine. Also die entscheidenden Dinge des Tages, wo wir ja oft manchmal auch unsicher sind, was soll ich jetzt tun, ja? Dass wir da eben wirklich versuchen, mit dem Himmel in Kontakt zu treten, mit ihr in Kontakt zu treten und zu sagen, was ist denn jetzt das Bessere, was ich für dich, Maria, tun kann oder mit dir tun kann. Dadurch haben wir schon eine klare, eigentlich kriegen wir dann schon auch eine Wegweisung. Und manchmal hören wir dann auch sogar was. Könnte auch passieren. Also diese Bekehrung heißt persönliches Leben mit Gott. Im Gegensatz zu diesem furchtbaren Pharisäertum, was Jesus ja wirklich gehasst hat und was Jesus wirklich verdammt hat, ja? Dieses Pharisäertum, dieser Schein, so zu tun, als ob, und die Sachen im Prinzip für sich selber zu seinen eigenen Gunsten, zu seinem eigenen Vorteil zu machen, aber dann in Anschein zu geben, als täte man es für Gott. Das ist dem Herrn ein Greuel und die Lauheit genauso. Ja? Die Lauen spucke ich aus, sagt er in der Apokalypse an den Brief von nach Sardes, glaube ich. Also diese liebende Einheit mit Gott, nach der sehnt er sich und sehnt sich Maria für uns. Sie will uns diese liebende Einheit, in der sie steht mit Gott, will sie uns hineinnehmen und hineinführen. Und wir tun wieder gut daran, dass wirklich diese Einladung Mariens anzunehmen und mit ihr Tag für Tag diese Bekehrung, diese Hinkehr zu Gott im Gebet, aber auch in unserem Denken, Reden und Tun zu vollziehen. Maria gibt uns in Medjugorje einen klaren Anhaltspunkt, wie viel wir beten sollen. Sie wissen es, 3 Stunden am Tag. Ein Achtel des Tages ist nicht zu viel, sagt sie ganz klar in ihren Botschaften. Also 3 Rosenkränze, die Heilige Messe, das ist dann der letzte Punkt. Aber erstmal die 3 Rosenkränze, die sie erbittet von uns, und dieses Gebet eben, aus dem wir dann immer mehr in diese Einheit mit Gott hineinwachsen und dann auch das übrige Leben mit Gott vollziehen können. Das zweite ist die Bibel lesen. Ich mache jetzt vielleicht eine andere Reihenfolge, wie es da steht, aber ist auch egal. Die Bibel ist sicherlich ein ganz wichtiges Instrument für uns, den Willen Gottes zu erkennen und zu wissen, was Gott uns sagen will. Wer die Bibel nicht kennt, weiß nicht, was Gott ihm sagen will. Weil in der Bibel das steht, was Gott uns sagen will. Und wenn uns das interessiert, dann müssen wir sie auch lesen. Wenn wir sie uns nicht interessiert, wenn wir das Wort Gottes nicht brauchen, dann brauchen wir es auch nicht lesen. Also das ist das Erste, dass wir Interesse haben am Wort Gottes. Ich schlage den Leuten immer vor, dass sie, und habe da auch gute Erfahrungen mitgemacht, dass man die Tageslesungen vom Tag liest. Wenn Sie sich das kleine Heftchen Magnificat besorgen oder einen Schott haben, dann können Sie die fortlaufenden Lesungen vom Wochentag, heute haben wir den Samstag der 29. Jahreswoche, werden wir heute Abend auch die Lesungen nehmen davon, weil ich denke, das ist immer auch ein Stück, was uns an Wort Gottes durch die Kirche für diesen Tag gegeben oder geschenkt ist. Und das können Sie in gut 5 Minuten lesen, vielleicht auch 7 Minuten, aber länger nicht. Das ist wirklich keine große Strapaz und Überforderung. Es ist eine Frage, dass man es in seinem Alltagsleben irgendwo einbaut und irgendwie wirklich ein Tagesgerüst sich baut, an dem man immer wiederkehrende Zeiten auch setzt, so wie sie hoffentlich in der Familie noch ein gemeinsames Mahl haben und nicht jeder zu der Zeit an den Kühlschrank geht, wenn er was braucht. Und sonst trifft sich die Familie nicht mehr, was heute ja auch schon sehr oft der Fall ist. Aber das ist natürlich schon auch der erste Brocken, wo dann die Familie dann irgendwann auseinanderbricht. Also feste Zeiten fürs Gebet und diese festen Zeiten eben verbunden mit der Schriftlesung, finde ich sehr hilfreich und sehr gut, kann ich Ihnen nur wärmsten empfehlen. Sie stehen ja auch am Beginn des sogenannten Lutherjubiläums. Und Luther wird uns ja als der große Förderer der Bibel hingestellt, was also absolut eine Lüge ist und gar nicht stimmt. Denn Luther ist ein Verdreher der Bibel, aber kein Förderer der Bibel. Er hat zwar die Bibel übersetzt ins Deutsche, das ist richtig, aber Sie müssen fragen, warum hat er das gemacht? Warum will er, dass jeder die Bibel liest und lesen kann? Weil er der festen Überzeugung ist, der Papst ist ja vom Teufel, und das päpstliche Lehramt ist auch vom Teufel, und deswegen kann es gar kein Lehramt geben, das Ihnen vorschreiben kann, wie Sie die Bibel auszulegen haben. Sondern das muss jeder für sich selber wissen, wie er die Bibel auslegt, die er liest. Heute so, morgen so, da so oder da so. Das ist jedem seine persönliche Sache. Er ist eigentlich der Zerstörer der geistlichen Wahrheit der Bibel, die eben durch die Kirche und durch das Lehramt der Kirche und den Papst letztendlich garantiert wird. Glauben Sie, dass es wichtig ist, dass wir die Bibel lesen, aber dass wir auch wissen und uns kundig machen, wie muss man das verstehen und wie kann ich es verstehen und wie soll ich es verstehen, dass wir da nicht irgendwelchen wissenschaftlichen Theorien, historisch-kritische Methode oder sonst was, was da alles durch die Protestanten auch in unsere Kirche hineingeflossen ist und damit eine Auflösung der Bibel, denken Sie dran, ich weiß nicht, es kommt über 100 Mal das Wort Teufel in der Bibel vor, aber wenn man es dann nicht mehr aussprechen darf in der Predigt, dann ist ja irgendwas falsch, ja? Also, wir brauchen für die Wahrheit der Bibel brauchen wir das kirchliche Lehramt, und das uns verkündet, was die Wahrheit der Bibel ist und was sie sagt und sagen will. Also, die Schriftlesung ist ein ganz wichtiges Baustein für das religiöse Leben des Tages, des Alltages. Und wie gesagt, Sie hören auch die Schriften, die Lesungen vom Lesung und Evangelium, wenn Sie sie gelesen haben und dann womöglich am Abend gelesen haben und am Morgen nochmal in der Messe hören, garantiere ich Ihnen, dass Sie es mit anderen Ohren hören, als wenn Sie es am Abend vorher schon mal gelesen haben. Oder umgekehrt, wenn Sie es am Morgen gelesen haben und am Abend nochmal in die Messe gehen, hören Sie diese Texte mit anderen Ohren, weil Sie sie schon kennen und weil sich irgendwas in Ihnen festgemacht hat, was einfach wichtig ist für Sie und Ihren augenblicklichen Situation. Und es trägt wirklich dazu bei, diese Stellen sich dann auch besser einprägen zu können. Das Fasten ist der dritte Baustein. Die Kirche hat das Fasten zur Zeit 81 praktisch vergessen. Es gab und gibt auch heute noch zwei angeordnete Fasttage im Kirchenjahr, Aschermittwoch und Karfreitag. Und auch da können Sie sich einmal am Tag satt essen. Und ansonsten sollten Sie sich enthalten. Aber alles andere ist in Ihre Beliebigkeit gegeben. Das Fasten ist praktisch weg. Und genauso wie das Fasten als Tugend oder als Tugendübung weggefallen ist, ist auch das Fasten vor der Eucharistie eigentlich weg. Die Älteren von Ihnen erinnern sich noch, Mitternacht bis zum Empfang der Heiligen Kommunion durfte man nichts essen. Ja. Das Fasten für die Kommunion war eine wichtige Vorbereitung auf den Kommunionempfang, auf die Würde des Kommunionempfangs. Wird heute überhaupt nicht mehr erkannt oder gesehen. Ich weiß es nicht. Ich denke, dass das ein großer Baustein war für die Ehrfurcht vor der Eucharistie, auch dieses Fastengebot einhalten zu müssen. Es ging vor allen Dingen verloren, denke ich, durch die Schülergottesdienste, die damals eingeführt wurden, auch nach dem Konzil. Und dann eben die Kinder ja nicht nüchtern in der Schule sein konnten und deswegen vorher frühstücken mussten. Und so wurde dann die eucharistische Nüchternheit auf eine Stunde beschränkt. Und zwar auf eine Stunde vor dem Kommunionempfang. Also im Grunde können Sie Bis man aus dem Haus geht, kann man noch was essen und dann zur Kommunion gehen. Aber was ist in dieser Zeit auch mit der Kommunion geschehen. Und ich denke, da müssen wir wach sein. Ein solcher Niedergang der Ehrfurcht vor der Eucharistie, ich weiß es nicht, aber ich vermute, dass das auch damit zusammenhängt, dass der Verlust der Ehrfurcht vor der Eucharistie mit dem Wegfallen des Fastens vor der Eucharistie auch eingebrochen ist, zumindest mit ein Grund ist. Also das glaube ich. Ich kann das nicht beweisen, aber davon bin ich überzeugt. Diese Ehrfurcht, die uns ja auch dann im Hinblick auf die ganze Schöpfung aufgegeben ist. Ja? Wir tun doch heute alle so, als würde die Welt selbstverständlich uns gehören. Wir können damit machen, was wir wollen. Ja, die Reklame suggeriert uns überall, du hast das und das gemacht, jetzt hast du dir dieses Bier verdient oder diesen Schinken oder was der Kuckuck was, diesen Urlaub oder dieses Wohlergehen. Du hast einen Anspruch, du hast ein Recht darauf. Da wird ja überhaupt nicht mehr gefragt. Ja, habe ich da wirklich ein Recht drauf, weil ich das jetzt so oder das gemacht habe? Fragen Sie mal die Leute in Afrika, in der Sahelzone, ob die auch dieses Recht haben, wenn sie gearbeitet haben, dass sie dann auch ihr Bier trinken dürfen und ihren Schinken essen dürfen. Und ich glaube, die hätten dann eigentlich ja das gleiche Recht, aber sie haben es halt nicht. Aber wir haben es. Bei uns werden jedes Jahr so viele Lebensmittel weggeschmissen, wie Aldi im Jahr Umsatz hat. Nur das mal als eine Sache vor Augen gestellt. Der Umsatz von Aldi wird jedes Jahr bei uns an Lebensmitteln vernichtet. Das ist eine Schuld, liebe Schwestern und Brüder, die auf uns liegt. Das ist nicht einfach so. Ich denke, da werden wir mal zur Rechenschaft gezogen von Gott, dem diese Schöpfung gehört. Und der sie uns gegeben hat, dass wir sie nach seinen Maßstäben benutzen und in ihr leben und nicht, wie wir wollen. Und da ist das Fasten uns doch wirklich eine Schule zu sagen, nein, das tue ich jetzt bewusst nicht, weil ich weiß, da in den anderen Ländern, die haben das auch nicht, oder ich weiß, dass Gott mir diese Sache alles anvertraut hat und ich damit in größtmöglicher Weise Gutes zu tun habe. Nicht nur für mich, sondern auch für alle anderen. Und ich muss mir überlegen, was kann ich tun, um den Frieden zu vermehren, zu vermitteln, den Gott auch durch mich in diese Welt tragen will. Bin ich ein Werkzeug seiner, ein Bote seiner Liebe, seines Friedens für diese Welt? Ich denke, von daher gesehen hat das Fasten wirklich einen erzieherischen Wert für uns alle. Brauchen wir uns nichts vormachen. Die gesamten gesundheitlichen Sachen kommen dann ja auch noch dazu. Ja? Die wollen wir nicht unter den Tisch kehren, aber die sind auch da. Die Ärzte befehlen uns ja sozusagen dieses Fasten auch und sagen, wir müssen gesund leben und dazu gehört das. Also von daher wissen wir es auch. Also Mutter Gottes vermehrt oder erhöht dieses Bewusstsein für uns, das wir dringend brauchen in unserer Zeit und Welt, damit wir die wahren Maßstäbe des Lebens bewahren und behalten und erkennen können. Das war das dritte, dann das vierte und fünfte sind die beiden Sakramente in den Hauptbotschaften der Mutter Gottes. Das vierte, die Beichte. Ich weiß nicht, wie es bei Ihnen hier aussieht. Ich bin an einem Ort, wo die Beichte noch funktioniert, sagen wir mal. Aber ich denke, Marienfried auch. Wo die Mutter Gottes ist, da wird gebeichtet. Das ist klar. Daran sehen Sie wieder die Verschiedenheit der Kirche. Ja? Wo Maria ist, da ist die Wahrheit klar. Da wird gebeichtet. Aber wo Maria nicht ist, ich weiß es nicht. Da ist der Beichtstuhl eine Besenkammer geworden. Ja? In vielen Kirchen ist das so. Aber was ist denn die Beichte? Wofür brauchen wir sie denn? Brauchen wir sie wirklich? Ich glaube, ich brauche bei Ihnen, renne ich offene Türen ein, das weiß ich, aber ich möchte es Ihnen trotzdem auch nochmal sagen. Was ist denn die Beichte? Die Beichte ist doch natürlich das Sakrament der Sündenvergebung. Aber das ist nicht der erste Aspekt und nicht der wichtigste Aspekt. Für Sie alle, die hier, sich hier sitzen, denke ich, für Sie alle ist das nicht der wichtigste Aspekt. Sondern, was ist der wichtigste Aspekt der Beichte? Ist die Gnade des Bußsakramentes, die wir bekommen, um besser zu sein, um wieder neu anzufangen. Ich habe das in der Schule immer so erklärt mit dem Fahrstuhl. Ja, wenn man sündigt, auch nur die lästlichen Sünden, das, dann rutscht man ja so runter wie so ein Kind auf so einer Rutschbahn. Ne? Und je länger man rutscht, desto schneller geht's. Das wissen wir auch alle. Und wenn wir dann angekommen sind, dann müssen wir sehen, dass wir mühsam wieder hochkraxeln. Und wenn man dann dieselbe Strecke wieder hochkraxeln müsste, die man da runtergerutscht ist, das ist ein mühsames Geschäft. Aber es könnte ja auch, wenn wir an den Ausgang wieder zurückkommen, unten ein Fahrstuhl stehen, der uns wieder nach oben führt. Nicht? Wie ein Aufzug. Das gibt es ja heute auch schon überall oder vielfach. Und das ist die Beichte. Dieser Aufzug, ja? Mit dem Sie auf die Nullposition wieder angesetzt werden. Die Gnade, die positive Gnade, einfach das Gute tun zu können und nicht in der Abhängigkeit, in der Schlamperei, in der Lustlosigkeit, in der mir ist alles egal, ist alles wurscht, macht doch was ihr wollt und so, ja, dass wir da rauskommen. Da hilft uns Gott, da hilft uns Maria durch das Bußsakrament, dass wir wieder nach oben kommen und sagen, nein, ich will Kind Mariens sein, ich will das tun, was Maria von uns und was Gott von uns will, was er für uns getan hat und was wir für ihn tun müssen. Das ist für meine Begriffe der Hauptaspekt des Bußsakramentes, die heiligmachende Gnade, die wir wieder neu empfangen im Sakrament. Die kriegen Sie sonst nirgendwo. Die ist an das Sakrament gebunden. Natürlich ist auch die Todsünde, die Vergebung der Todsünde an das Sakrament gebunden. Ganz klar, es geht nicht ohne dem. Aber jetzt seien Sie mal ehrlich. Können Sie das genau unterscheiden, ob Sie eine lästliche Sünde, eine schwere Sünde oder eine Todsünde begangen haben? Ist das nicht für jeden in seiner Situation verschieden? Mit den Gepäck, was ich im Rucksack habe, von meinen Vorfahren her, von meiner Veranlagung her und allem, was ich habe, mit allem in den Umständen, in denen ich stehe und lebe. Gott weiß das natürlich, in welchem Maße ich selber schuld bin an dem, was ich getan habe oder nicht getan habe. Aber wissen wir das selbst auch so genau? Von anderen lassen wir es uns ja nicht so gerne sagen, nicht? Wir sagen es lieber über anderen, das tun wir sehr gerne, das ist überhaupt kein Problem. Mit anderen über die Sünden anderer zu reden, das ist ein häufiger und guter Gesprächsstoff, den wir alle genießen und lieben, immer wieder jedenfalls darauf reinfallen. Aber das meine ich jetzt nicht, sondern ich meine wirklich die persönliche Einschätzung dessen, was ich da getan habe. Sind wir nicht alle von der so konstruiert, dass wir für uns selbst alle tausend Mäntelchen der Barmherzigkeit haben, warum wir letztendlich und schließlich ja gar nicht anders konnten, als so zu handeln, wie wir gehandelt haben. Es ging ja fast gar nicht anders. Aber wenn der andere das beim anderen macht, dann ist das eine schlimme Sache. Ja? Kennen wir alle, oder? Kennen wir doch. Und das ist eben das, auch das Bußsakrament. Ja? Wir bringen es einfach so hin, wie wir es. Wir brauchen nicht lange überlegen. Wir bringen es in die Beichte und wir wissen, wenn wir es gebeichtet haben, ist es weg. Wenn wir es nicht beichten, ist es, bleibt es. So einfach ist das. Ist doch was Gutes, wenn wir es beichten können, wenn wir es loswerden auf diese Weise. Wir tun uns doch nur was Gutes, wenn wir beichten gehen. Ich verstehe überhaupt nicht, wie dieses Bußsakrament in dieser Weise in Misskredit gekommen sein kann, wenn man es wirklich richtig versteht. Sie glauben doch hoffentlich nicht, dass wir neugierig sind, ihre Sünden zu erfahren. Also da könnte ich mir was Besseres vorstellen, als stundenlang im Beichtstuhl sitzen und mir immer wieder dieselben Dinge anzuhören, die die Leute da vorbringen. Da gibt es wirklich was Besseres. Aber ich tue es für den Herrn, weil ich weiß, dass er ihnen die Sündenvergebung schenken will, ich tue es doch nicht für mich, um Gottes Willen. Da habe ich wirklich was Besseres zu tun, als mich dahin zu setzen. Und ich glaube, das geht jedem Priester auch so. Ich glaube, der Clemens wird mir da auch recht geben. Ja, also Sie sehen, das Bußsakrament ist eigentlich nur ein Gnadengeschenk Gottes, auf das Maria wieder hinweist, was wir gerade in unseren Breiten zu verlieren drohen. Und da soll die Mutter Gottes nicht im rechten Augenblick in Medjugorje erscheinen, um uns das zu sagen. Einen besseren Augenblick konnte sie gar nicht finden. Und dann noch schließlich die Heilige Messe, die wir auch dran sind zu verlieren. Ich weiß nicht, hier im Allgäu ist es vielleicht noch besser bei euch, aber in Norddeutschland ist es schon sehr mager und in der Diözese Bamberg, manchen protestantischen Gebieten auch schon sehr schlimm. Da gibt es nicht mehr jeden Sonntag eine Messe. Gibt es nicht mehr. Also, ich erzähle Ihnen eine Geschichte, die ich hier erlebt habe, wie ich 1986, 87 war ich in Mariabronnen in unserem Kloster, war ich der Abgesandte von unserem Kloster für die Arbeitsgemeinschaft der Orden mit dem Bischof. Das war damals der Weihbischof Kirchgessner. Und wir trafen uns einmal oder zweimal im Jahr und da gab es folgende Situation. Da meldete sich ein von den Weißen Vätern aus Haigerloch, vielleicht kennt das jemand, das Kloster, die Afrika-Missionare, die da zurückkamen, nicht? Und die immer für Aushilfen gerufen wurden und gefragt waren. Und dieser weiße Vater meldete sich und sagte, Herr Exzellenz, Herr Bischof, also ich muss Ihnen sagen, wir werden überhaupt nicht mehr zu Aushilfen gerufen. Man braucht uns nimmer. Der Bischof war entsetzt, wie er das hörte. Ja? Und er konnte es gar nicht fassen. Ist das möglich? Ja, sagte er, nein. Wir werden nicht mehr gebraucht. Das machen die mit dem Pastoralassistenten oder mit dem Diakon und Kommunionhelfer. Die machen da diesen Wortgottesdienst mit Kommunionfeier. Und das ist doch viel schöner, als wenn da irgend so ein alter, ich sage jetzt mal ein böses Wort, Tattergreis aus irgendeinem Kloster kommt und den keiner kennt und der da seine Messe runterzieht, von der sowieso keiner was von hat. Und dann machen wir das doch lieber selbst bei uns in der Gemeinde. Ist doch viel besser. Ja, das war die gängige Meinung damals bei diesen Leuten. Der Bischof, dem fiel das Kinn runter, der hat das nicht gewusst. 3 Jahre später kam ich nach Kärnten, nach Mariasaal. Dort war ich dann von 91 bis 95, bevor ich dann nach Medjugorje kam. Und da war das gang und gäbe, dass Sonntagsgottesdienste, da sind noch viel weniger Priester, und Sonntagsgottesdienste, ja, die Kärntner nannten das die kleine Mes. Also, das hat ja mit Messe nichts zu tun. Das ist ein Wortgottesdienst mit Kommunionfeier. Aber die kleine Mes war wirklich schöner, weil es auch schneller ging. Und man hat ja alles, wenn man Kommunion hat und auch ein Wort Gottes gehört hat, dann ist ja, das reicht ja, dann haben wir ja alles gehabt. Ja, also, was konnte Maria aktueller sagen, als das geht jeden Tag, wenn es geht, zur Heiligen Messe. Verliert die Messe nicht. Die Messe ist das Heilsobjekt für euch. Es ist die Begegnung mit Jesus Christus, in der ihr Segen, Leben und Heil empfangt von Jesus Christus her. Ohne Messe gibt es kein Heil. Und wir waren gerade dran, das alles so Larifari wegzuschieben, ja? Also die Aktualität der Gottesmutter in diesem Hinsicht auch absolut ganz klar und wichtig, dass sie den Nagel auf den Punkt setzt und sagt, das dürft ihr euch nicht nehmen lassen. Wenn ihr euch das nehmen lasst, lasst sie euch die wahren Gnaden, die Gott euch schenken will, geben. Und Gott gibt sie euch so, wie er will und nicht wie ihr wollt. Das müssen wir auch wissen. Wir müssen ihn als Gott anerkennen, indem wir sagen, dein Wille geschehe und dein Reich komme. Das beten wir ja jeden Tag im Vater unser. Und deswegen müssen wir eben auch seinen Willen und das tun, was er will. Und nicht meinen, wir wüssten es besser, wie er es uns zu geben hätte, was er uns zu geben hat. Das tut er nicht. Das sehen Sie ja. Also ich denke, von der Aktualität her ist Medjugorje wirklich auf dem Punkt. Es gibt nichts Wichtigeres, was sie uns hätte sagen können, was sie uns gesagt hat in diesen 5 Punkten. Und in diesen 5 Punkten sind wir in der Schule Mariens. Und jeder von uns oder euch kann sich überlegen, in welcher Klasse bin ich? Ja? Bin ich schon in der Abschlussklasse oder bin ich gerade in der Einstiegsklasse? Und es geht auch sicherlich, manchmal bleibt man wieder sitzen, dann geht man wieder eine Klasse zurück. Das wird auch passieren. Wir sind alle schwache Leute, gar keine Frage. Aber das ist ja auch nicht schlimm. Hauptsache, wir bleiben in ihrer Schule. Das ist wichtig. Wir bleiben in ihrer Schule. Wir wollen in ihrer Schule bleiben und uns diese Gnadengaben, die sie uns gegeben hat und gibt, vermittelt, nicht nehmen lassen. Medjugorje ist heute eine eigene Bewegung in der Kirche. Wohin Sie schauen, Polen, Italien ist die größte Fraktion, da hat sich ja irgend so ein Sportreporter bekehrt und hat dann jedes Wochenende unter den Sportredaktionen da immer wieder Werbung auch für Medjugorje gemacht. Und dann gab es ja diesen Schwall von Besuchern von Italien her nach Medjugorje. Ich glaube, jetzt flaut es auch wieder ein bisschen ab. Aber es ist einfach wichtig, ja? Die Welt hat Medjugorje erkannt und wir tun gut, dass wir dahin gehen, wo die Mutter Gottes ist. Und deswegen ist es genauso wichtig, dass wir wirklich das anschauen, wo sie ist. Und nicht mit Vorurteilen kommen und sagen, naja, muss erst mal sehen, was die Kirche dazu sagt. Müssen Sie nicht sehen, was die Kirche dazu sagt. Sie müssen sehen, erst einmal, was Ihr Herz dazu sagt. Und wenn Sie Gnadengaben empfangen dort, wenn Sie eine wunderbare Beichte dort erleben, wenn Sie einen Sonnenwunder sehen, oder ich meine, es gibt ja 1000 Sachen, wie ich 85 zum ersten Mal beim Ice Kosina gewohnt habe in Medjugorje, und Anna und Ice Kosina, da sagten die mir, Herr Pater, wir wissen Bescheid. Wir wissen, dass die Mutter Gottes hier ist. Wir haben sie alle gesehen. Wir haben gesehen, wie sie auf dem Kreuzberg stand. Wir haben gesehen, wie sich das Kreuz gedreht hat. Wir haben das gerochen, wir haben das gesehen, wir haben das gespürt. Wir wissen, dass sie hier ist. Sie brauchen uns doch gar nichts sagen. Das wissen wir. Wir sind voll überzeugt. Heute ist das wahrscheinlich ein bisschen anders. Heute ist der Kommerz auch reingedrückt, natürlich in Medjugorje. Aber damals war das so. Wir haben damals für heutige Verhältnisse armselig dort gelebt, in Anführungsstrichen. Aber es war eine wunderbare Erfahrung, bei diesen Leuten zu sein, die uns wirklich diese Liebe der Gottesmutter gebracht haben. Ja? Die sind aus ihrem Schlafzimmer ausgezogen und wir mussten in ihr Schlafzimmer gehen. Das gab es gar nicht anders. Ich habe gesagt, nein, ich gehe da nicht rein, ihr bleibt in eurem Schlafzimmer. Nein, dann müssen Sie raus. Sie gehen entweder in unser Schlafzimmer oder Sie müssen woanders hingehen. Das gab es nicht. Das war selbstverständlich. Mit einer Liebe, mit einer Fürsorge sind wir da aufgenommen worden. Das war einfach, da war man einfach sprachlos. Da hat man wirklich diese Liebe gespürt, von der diese Leute ergriffen waren. Das sind ja auch diese 3 Stationen, nicht? Die damals jedenfalls ursprünglich da waren. Die 3 Zeiten von Medjugorje. Sie wissen, was ich meine, ja? Da vom 24. Juni 81 bis März oder ich weiß nicht, ich glaube März 87. 84. 84. Und dann kam 84 bis 87. Also 81 bis 84 die Formung der 6 Seher auf ihre Aufgabe. Dann kamen die Botschaften an die Pfarrei, ja? Und die Formung der Pfarrei. Alle, die zu euch kommen, müssen erkennen, dass ich hier bin, eure Mutter, die Mutter Gottes hier ist. Ihr seid meine Boten für diese meine Botschaft, die ich von Gott her bringen soll, ja? Bis 87. Und dann 87 bis heute die Botschaft an die ganze Welt. Das ist die dritte Stufe, in der wir noch stehen. Wie lange noch? Wir werden es sehen, wir wissen es nicht. Pater Peter, der die Geheimnisse offenbaren wird, ist 70 Jahre alt geworden.
Vielleicht wird er 105.
Vielleicht wird er 105, ja. Vielleicht wird er auch 200, ich weiß es nicht. Das weiß Gott allein. Auf jeden Fall wird es immer spannender. Jedenfalls denke ich, was kommen wird, wissen wir, im Grunde wissen wir es, was kommen wird. Wenn Sie das blaue Buch nehmen, dann wissen Sie es von Don Gobbi. Und ich habe Ihnen jetzt noch ein Buch vorzuzeigen hier, was ich Ihnen sehr empfehlen möchte. Das ist ein 94-jähriger Mann, Jacques Cabot, ein Franzose, der in Erlangen lebt und der dieses Buch geschrieben hat. Erscheint Maria heute? Fragezeichen. Er ist ein Mann, der, ich möchte sagen, fast alle Marienerscheinungen kennt und die wesentlichen Botschaften hiervon auch da hineinbringt. Und er baut das Buch so auf, das finde ich auch nochmal eine sehr schöne Sache, also von Südamerika, von Afrika, von Asien, Japan, Korea, das ist alles hier drin. Ja? Die ganzen europäischen, Marienfried ist drin, Heroldsbach ist drin, Medjugorje ist seitenweise drin, Amsterdam ist drin, also es sind fast alle drin, die man sich vorstellen kann. Italien auch noch einige. Er baut das Buch so auf, dass er eben die gängigen Vorbehalte für eine Privatoffenbarung benennt. Aber dann durch das Erscheinungsgeschehen des jeweiligen Ortes diese dann auch widerlegt und sagt, nein, wir müssen keine Vorbehalte haben, wir müssen hingehen und gucken, was da los ist, was die Gottesmutter uns sagen will, das müssen wir prüfen und wenn sie uns was zu sagen hat, dann müssen wir es annehmen. Denn sie geht dahin, wo sie Gott haben will. Sie geht nicht dahin, wo wir sie haben wollen, sondern sie geht dahin, wo Gott sie haben will, wohin Gott sie schickt. Und wir haben gefälligst dahin zu gehen, wo Gott uns haben will. Ja? Also insofern denke ich, für mich war das auch eine gewisse Korrektur, dass man, ich habe auch so bei gewissen Sachen meine Vorbehalte immer gehabt und habe sie auch noch teilweise. Aber darf man ja auch haben. Aber grundsätzlich ist es wichtig, dass man erst einmal sagt, ich schaue mir das an und ich gucke danach, was ich da erlebe, was ich da erfahre, was ich da erhalte und dann ist es gut. Und wenn ich dann klar bin, dass es nichts ist, dann war es das auch. Wenn ich aber sage, das hat mir was gebracht, das ist gut, an den Früchten werdet ihr es erkennen und nicht an irgendwelchen wissenschaftlichen Ergüssen oder Auseinandersetzungen und Diskussionen, sondern der Himmel lässt sich nicht wissenschaftlich kategorisieren, sondern der Himmel hat seine eigene Wissenschaft der Liebe, der Hingabe und diese dienende, liebende Hingabe ist es, die er von uns fordert und die wir eben auch lernen können an diesen verschiedensten Orten, wo Maria erscheint und wo Maria auftritt, um uns in ihre Schule zu nehmen. Gut, ich glaube, das war jetzt genug. Oder soll ich noch weiterreden? Ich kann stundenlang weiterreden, wenn ich soll, aber ich habe so viel in Medjugorje erlebt. Ich darf vielleicht noch auf eines hinweisen. Ich fahre auch jedes Jahr noch nach Medjugorje und ich fahre immer zum Todestag von Pater Slavko nach Medjugorje. Und der Todestag von Pater Slavko ist am 24. November. Deswegen fahre ich am 22. November mit dem Bus nach Medjugorje und ich habe auch den Bischof Dr. Walter Mixer gewinnen können, dass er mit uns fährt. Wir fahren mit dem Bus von Heroldsbach aus und wir haben noch Platz. Es kann noch jede Menge Leute mitfahren. Es ist eine Zeit, in der die Menschen lieber nicht so gerne fahren, aber ich weiß es. Aber es hat den Vorteil, in der Zeit zu fahren. Ich sage immer, wir sitzen überall in der ersten Reihe, weil kaum Pilger da sind. Ja? Und wir haben wirklich eine innere Ruhe und Frieden dort. Und es ist auch gleichzeitig mein Urlaub, den ich da immer verbringe. Und insofern ist das eine schöne Urlaubszeit für mich auch. Und wir haben dieses Mal diese Fahrt etwas länger geplant, weil wir dachten, mit der zweiten Woche kriegen wir auch noch den 2. Dezember hinein. Wissen Sie, kennen Sie die Geschichte vom 2. des Monats? Kennen Sie nicht? Dann muss ich das noch schnell sagen. Ja? Die Marianer, bei der hörten ja die Erscheinungen 19... Darf ich noch? Die Marianer hörten ja die Erscheinungen am Weihnachten 82 auf. Sie hatte ihr 10. Geheimnis bekommen. Und 87 ging das wieder los. Sie bekam dann die Aufforderung von der Gottesmutter, jeden 2. des Monats mit ihr zu beten. Für die Bekehrung der Sünder würden wir sagen, aber die Mutter Gottes drückt das ganz anders aus, viel liebevoller. Sie sagt, sie betet mit Mirjana für die Menschen, die die Liebe Gottes noch nicht erkannt haben. Ja? Ist das nicht schön? Also, die Mutter Gottes ist nur lieb. Ja, und deswegen wollten wir gerne diesen 2. Dezember auch noch mitmachen, weil man zu diesen Erscheinungen dann auch hingehen kann. Die finden immer am Blauen Kreuz meistens statt, wenn die Witterung einigermaßen ist jedenfalls. Sodass wir erst am 4. Dezember dann wieder zurückkommen. Also Sie können auch von hier irgendwo auch einsteigen, wenn wir das wissen, dass wir von hier aus dieser Gegend jemand mitfahren will, können wir auch den Bus so führen, dass er hier irgendwo vorbeifährt. Ich habe ein paar Flyer mitgebracht, die können Sie nachher kriegen. Wenn da jemand Interesse hat, würde ich mich freuen.